Hallo, herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute haben wir bei uns in der Sendung ein Gespräch mit dem Vorsänger der Salzburger Austria. Alexander Salvatore ist der vermutlich dienstälteste Ultra-Vorsänger sämtlicher größerer Fankurven in Österreich. Laut eigener Aussage vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum. Das konnten wir aber nicht nachprüfen. Wir haben mit Salva über seine Anfänge als Austria-Fan, die größten Momente der Europacup-Saison 93-94, Red Bull und ein Comeback inklusive Stadionproblematik der Austria in den Profifußball gesprochen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis auf den aktuellen Ballesterer. Der befasst sich ausführlich mit Austria Salzburg und zwar mit der Saison 1993-94, also jener Spielzeit, wo die Salzburger unglaubliche Erfolge feiern konnten und gegen Inter Mailand in einem Hin- und Rückspiel beinahe den Europapokal gewonnen hätten. Viel Spaß beim Lesen. Jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung beim Interview mit Alexander Salvatore, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Moritz Ablinger in Salzburg geführt habe.
Okay, fangen wir an. Danke, Salva. Ich darf dir Salva sagen,
ja,
oder?
Sicher.
Dass du dir Zeit nimmst.
So kennt man mich.
Du kommst ja bekanntlich auch aus einer fußballbegeisterten Familie, hast schon gesagt in Interviews. Wie war das Zuhause bei dir als Bub? Ist da immer nur um Fußball gegangen oder gab es auch andere Themen?
Nein, ich ist immer nur um Fußball gegangen. Entweder wir sind ins Stadion gefahren oder eben mit meinem Bruder, dass mein Papa mit ihm trainiert hat, extra Training gemacht hat. Ich war leider kein begnadeter Fußballer. Also ich habe mich dann eigentlich für die Fankarriere sozusagen entschieden.
Und wie kam das? Ihr seid ja in Bischofshofen aufgewachsen. Wie so dann die Austria und wieso so intensiv?
Ja, wir sind halt, der Papa ist mit uns ins Stadion rausgefahren. Das war halt der Bundesliga-Verein zu der Zeit. Und wir sind halt immer wieder ins Stadion gefahren. Und so ist es halt dazu gekommen, dass ich dann mit 14, 15 bin dann allein ins Stadion gefahren, habe die Leute kennengelernt, die richtigen, und bin eigentlich so dann in die Szene quasi reingerutscht.
Da sind wir ja dann eigentlich auch schon in die 90er Jahre, oder?
Ich glaub, genau.
Du bist 80 geboren.
Genau.
Dann warst bei den großen Erfolgen so 13, 12, 13, 14 Jahre, oder?
Genau.
Was sind da noch so
die Ja, ich kann mich erinnern, das erste Spiel, das war gegen Vorwärts Steyr. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war Anfang 90 und da, wie soll ich sagen, da ist dann nach dem Spiel, sind wir dann permanent rausgefahren zu den meisten Heimspielen. Ich habe mir dann zum Geburtstag und Weihnachten Auswärtsspiele gewünscht, dass wir fahren. Und da sind wir halt die ganze Familie, die Mama ist ein paar Mal mitgefahren, aber der Bruder und der Papa halt immer ins Lehner Stadion gefahren.
Aber war das so, dieses Auswärtsfahren, das war ja damals noch gar nicht so ein Ding, war die, das, eine Frage vielleicht, aber so dieses durch die italienische Prägung irgendwie näher oder ist das, bist du von allein auf die Idee gekommen, dass da zu Auswärtsspielen gefahren ist?
Naja, der Papa war jetzt nicht unbedingt verloren zu den Auswärtsspielen gefahren. Ich habe mir das dann, wie gesagt, immer zu gewissen Anlässen immer gewünscht, weil uns klar war, dass ich allein auswärts fahren hätte können. Und so sind wir halt dann gefahren als Familie.
Wie war denn damals die Fanszene so Anfang der 90er Jahre bei Austria Salzburg?
Ach, schwierig, schwierig. Es hat zwar irrsinnig viele Fans gegeben, aber das ist halt alles mit jetzt nicht vergleichbar. Jetzt ist halt die Ultrakultur die dominierende wie soll ich sagen, Kultur quasi in der Kurven. Und damals war das halt komplett in die Kinderschuhe oder noch nicht einmal wirklich existent, also wirklich ganz am Anfang. Und das hat erst dann richtig angefangen nach einem Mailänder Auswärtsspiel in San Siro. Da ist mir das dann auch wirklich auch bewusst worden, wie das da unten gelebt wird. Und ja, wir haben das dann immer versucht, dann nach Salzburg zu transportieren. Wir sind in den 90er Jahren, am Samstag hat die Austria gespielt, am Sonntag sind wir immer irgendwo hin nach Italien gefahren, haben uns quasi fortgebildet, haben uns die Kurven angeschaut, haben geschaut, wie machen die das, Fahnen, Doppelhalter, Megafon, Fangesänge. Und 1996 haben wir dann das erste Megafon in Salzburg bestellt. Ich und der Wenger Daniel damals und ja, das waren quasi die Anfänge von Ultras in Salzburg.
Bleiben wir vielleicht mal kurz bei der Saison 93-94. Ich meine, ich war jetzt nicht nur im UEFA-Cup-Finale, sondern es hat zum ersten Mal Meister geworden. Welche Erinnerungen hast du an die Saison? Also sind da Spiele in Erinnerung, Spieler?
Naja, die 6-0 gegen Austria Wien vergisst man glaube ich nicht. Aber so generell, die Stimmung war einfach Man kann das, ich bin jetzt alles andere wie Red Bull unter Anführungszeichen Fan, aber wenn sie es jetzt vergleicht und die Meister werden, dann verstecken sie die da draußen im Schloss Klessheim und feiern mit ein paar Hanseln einen Meistertitel, einen sinnlosen. Und wenn du das vergleichst mit damals, wie die Austria-Meister waren, da ist wirklich die ganze Stadt Kopf geschwunden. Da am Residenzplatz, die ganze Stadt, die ganze Stadt war im Ausnahmezustand. Das war einfach richtig, richtig geil. Und das kannst du mit denen überhaupt nicht vergleichen. Und da ist jeder irgendwo ein Austria-Salzburg-Fan gewesen zu der Zeit. Das war aber schon eine irrsinnig geile Zeit.
Auch in Bischofshofen?
Also ja, auf alle Fälle. Im ganzen Bundesland. Ich würde sogar sagen, in ganz Österreich. Die Spiele in Wien und so, das merkst du heute noch. Wir haben jetzt bei der Vienna gespielt und ich glaube, die halben Fans waren aus Wien. Also es gibt da noch in Wien sehr viel. Ich würde sagen, von Salzburg ostwärts gibt es sehr viele Austria-Salzburg-Fans. In Oberösterreich, Niederösterreich bis Wien. Komischerweise Richtung Westen ist ganz anders, also Richtung Tirol in Innsbruck, wo man da irgendwo auswärts spielen, da siehst du selten einen, der ein lokaler Fan ist, der was Austria-Salzburg-Fan ist, sagen wir mal so.
Wacker zu stark gewesen.
Ich weiß es nicht warum, aber ja, die besten Freunde sind die Tirol auch nicht, also sollen es bleiben, was sie sind.
Aber wenn du jetzt auf das Bild da hinter dir schaust, löst das irgendwas aus? Oder ich meine, du wirst das ja jetzt
regeln. Ja, da kriege ich heute noch Kanzelhaut. Ich meine, die Truppen. Ja, ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, schwer in Worte fassen. Da sind so viele Leute zum Fußball generell und zur Austria dazugekommen. Ich glaube, wenn wir damals dort den hinkommen warten, dann würde es den Verein heute einfach auch nicht geben, weil dann hätten die Leute auch nicht so um einen Verein gekämpft. 2005 ist meine Meinung. Also, waren wir damals nicht Meister geworden, waren wir damals nicht vor allem im Europacup-Finale gewesen, dann hätte es nicht so viel Leute gegeben, die was wirklich. Das war einfach so eine prägende Zeit.
Aber nimm uns nochmal ein bisschen mit. Du bist 13 Jahre alt, das ist diese erste Runde, wo man gegen wen? Gegen Antwerpen. Also du nach der Strada, ja. Aber dann kommen eigentlich schon die großen Namen mit Antwerpen, oder?
Ja, ich war zu der Zeit, ich war halt nur wirklich ein kleiner Bub. Das einzige Auswärtsspiel, das ich gemacht habe, war halt dann das Finale. Gott sei Dank war das in Mailand, weil meine ganze Verwandtschaft kommt halt aus Mailand. Und ich glaube, wenn wir jetzt in Karlsruhe gespielt hätten, war vielleicht der Papa nicht gefahren. So sind wir halt, war es halt dann einfacher, dass wir gefahren sind. Bei den Heimspielen war ich bei den meisten
in
Wien, ja, da sind wir gefahren. Aber auswärts, ich meine, ich war wirklich 13, 14 Jahre, das war ganz schwierig.
Und wie war das für dich, nach Wien zu fahren, zu einem Heimspiel?
Ja, heute würde man das wahrscheinlich kritisch begutachten, aber damals war es schon eine geile Geschichte, in so einem großen Stadion zu spielen und die ganze Bühne, auf der die Austria gestanden ist, das war einfach mega.
Wir sind die Sieger, ist das...
Ich höre das heute noch gern, muss ich ehrlich sagen. Das verbindet man einfach mit der Zeit und es wird auch jetzt ab und zu in einem Stadion gespielt.
Ah, wirklich?
Natürlich, die offizielle Hymne ist Go, 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 aber... Okay. Aber wir sind die Sieger, ich höre es immer noch gern, weil es aber auch mit der geilen Zeit verbindet.
Dieser Hype um die Austria damals, ich kann mich auch noch erinnern, ich war auch Schüler und im Musikunterricht ist diese Hymne in Wien in den Klassenzimmern gesungen worden. War dir das damals irgendwann auch dann schon ein bisschen zu viel mit dem Shampoo à la Pfeifenberger oder so?
Ich war damals 13 Jahre. Heute würde man denken, brauchst du das, aber damals, das war einfach so eine Welle und da war einfach alles, was mit Austria Salzburg war, geil. Also ich sehe das heute natürlich alles mit anderen Augen, aber natürlich, so bin ich reingekommen in Fußball und das war schon eine geile Zeit. Aber ich muss jetzt dann sagen, nachdem ich in Mailand gespielt habe, hat sich dann schnell was verändert. Du hast die Ultrakultur in Italien zum ersten Mal hautnah gesehen im Stadion. Gut, ich war da vorher auch schon einmal in Mailand. Aber miterlebt, so als Gästefan, da sind die Orangen haben sie vom zweiten Rang oben runtergehauen und so. Das war irgendwie voll verrückt. Du hast gemerkt, die sind aber Verrückte da unten. Und mit den bengalischen Feier, mit den Choreos und die haben ja damals ein mega Choreo gehabt, Milano, sie haben neu, weiß ich noch. Und ab da habe ich dann angefangen, sie mit Ultras zu beschäftigen, also dass wir mehr beschäftigt haben, dass wir uns überlegt haben, wie können wir das nach Salzburg bringen. Nachdem ich den Führerschein gemacht habe, war dann wirklich jedes Woche in Italien angesagt. Samstag Austria, Sonntag Italien und ja.
Hast du mehr Burschen so in deinem Alter gegeben, mit denen du dann über das halt geredet hast?
Ja, natürlich. Ich habe dann mit 15 bin dann allein ins Stadion gefahren und mit 16 habe ich dann schon das Megafon in der Hand gehabt. Darum sage ich, also das ist echt dann relativ schnell gegangen. Am Anfang sind wir natürlich extrem belächelt worden und das war eine ganz schwierige Zeit. Das war, die Ultrakultur war wirklich komplett am Anfang. Es hat sehr wenig gleichgesinnte Leute gegeben und wir waren am Anfang ein bisschen eine Randgruppe, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Das heißt, da haben auch nicht so viele mitgemacht und es war...
Genau, natürlich. Ja, was willst du mit dem Megafon? Jetzt, ja. Schleichte mit dem Scheiß und was weiß ich was. Damals waren halt die Kutten und die Zeit der Kutten und es war halt die ersten Jahre sehr, sehr schwierig. Ja, 99 haben wir dann die Union Ultra gegründet und ab dort ist dann wirklich steil bergauf gegangen, muss ich ehrlich sagen.
Du hast gesagt, ihr seid viel nach Italien gefahren, aber da gab es ja auch in Österreich schon Ultra-Bewegung. Habt ihr da auch hingeschaut?
Natürlich, du schaust dorthin, aber das war damals auch nicht so. Es war natürlich beeindruckend, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber Italien ist ein totes Mutterland gewesen und gerade in den 90er Jahren, das war halt ganz was anderes wie in Österreich. Also wie das erklären soll, aber da leider ist Italien jetzt auch nicht mehr das, was es mal war, was die Ultras betrifft. Für mich sind es immer noch die großen, echten Original-Ultras, die, was da jetzt sie mittlerweile schon als Ultra schimpft auf der Welt, das hat ja mit Ultra aus den 90er aus Italien nicht mehr viel zum Tor. Also ich schaue immer auf das Original zurück. Für mich ist das 90er, 80er, 90er Jahre, das sind für mich die wahren Ultras, die echten Wurzeln der Ultras. Heute mit den Leiweln, wo sie sich irgendwo treffen mit den Weißen, teilweise nennen sie sowas dann auch Ultras. Also für mich ist das, wer das machen will, aber für mich ist das nichts. Ich meine, ich bin nicht einer, der sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn du einmal wo ankommst und es kracht einmal, dann kracht es halt einmal. Ja, das gehört zum Fußball irgendwie auch dazu. Aber da Fitnessstudio trainieren und MMA und was weiß ich was, das ist nicht das, was mir so zahlt am Fußball. Mir gefällt halt, ich bin ja der Fan vom Original aus den 90er Jahren in Italien, muss ich ehrlich sagen. Das Spontane, da ist einmal ein Loch in der Fahne, ist ja, das ist einfach das, wo ich herkehre und was ich versuche, die jungen leider noch zum vermitteln. Natürlich, wenn du jetzt auf Instagram oder Facebook schaust, das neue moderne Ultras gewinnt immer mehr überhand. Natürlich auch in Salzburg, aber wir versuchen halt die jungen Leute immer noch zu zeigen oder zu erklären, wo die wirklichen Wurzeln sind, wo das Ganze eigentlich wirklich herkommt, das Original.
Das heißt, dir ist da eigentlich so zu viel Perfektionismus schon das dabei?
Auch, ja.
Oder?
Die deutschen Ultras sind super, da gibt es gar nichts. Das sind aktuell wahrscheinlich die Besten in Europa, aber mir ist fast schon zu perfekt. Gell? Ich würde es jetzt nicht schmälern, ich finde es gut, was die machen und so, aber es ist teilweise halt schon wirklich fehlerlos und ja.
1999 die Union Ultra gegründet. Das war eigentlich schon eine Zeit, wo der große Erfolg vorbei war, wo die große Euphorie vorbei war. Wie würdest du die Stimmung damals dann so charakterisieren?
Ja, es war natürlich dann nicht so, dass der große Hype war vorbei. Es sind einige Fans sicher weggebrochen, aber durch den großen Hype sind halt auch viele Leute dazugekommen und auch viele Leute blieben. Und das Problem im Lehner Stadion, was wir gehabt haben damals, 1999, wir haben aber kein richtiges, wir waren nirgends heimisch. Wir haben es probiert, hinterm Tor, da hast du ein paar Stufen gehabt. Wir waren dann auf der Gegengerade. Im Endeffekt war dann die beste Lösung, wo wir die letzten zwei, drei Jahre waren, auf der Seite, auf der Gegengerade. Also da in dem Eck. Das war eigentlich dann für das Stadion damals die beste Lösung. Wir haben immer von einer Kurve geträumt und dann haben wir endlich das neue Stadion gekriegt und kein Mensch hat gewusst, dass das eigentlich damals, dass das der Sorgnagel wird für die Austria, dass ohne den neuen Stadion war wahrscheinlich Red Bull gar nicht eingestiegen und es war alles, hätte eine andere Entwicklung wahrscheinlich, ja, angenommen.
Das wäre jetzt eigentlich eben meine nächste Frage gewesen. 2002 seid ihr umgezogen ins neue Stadion, habt ihr eine Fankurve gehabt. Was für Gefühlen seid ihr reingegangen? Und
ja, wir haben für das Stadion protestiert vor dem Chiemseehof, vor der Landesregierung. Wir haben so gekämpft für das Stadion, damit wir endlich... Lehm war für uns wirklich was Besonderes. Aber es war Zeit, dass wir endlich eine Kurve kriegen, dass wir ein neues Stadion kriegen, dass der Verein in die Zukunft gehen kann, dass wir gesammelt beieinander stehen können. Und das war im Lehner Stadion so nicht gegeben. Wie gesagt, das Lehner Stadion ist für mich immer im Herzen ein besonderer Platz und wird immer für mich das... Also der Begriff Heimat sei es nicht da in Marx-Klein, sondern immer in Lehn und das Lehner Stadion. Das wird immer in meinem Herzen drin sein. Aber es war halt Zeit für was Neues und wir haben die Kurven gebraucht und am Anfang, es war ein brutaler Hype. Die Mitgliedszahlen bei der Gruppe sind komplett in die Höhe durch die Decken gegangen. Wir sind brutal gewachsen als Gruppen. Ja, du hast geile Chores machen können, viel besser mit dem Lehnerstadion. Es war wirklich ein Hype da mit einem Stadion, muss man ganz ehrlich sagen.
Dann kommt das Interesse von Red Bull. Ich habe damals auch für den Palästerer das mitverfolgt, war auch ein paar Mal im Stadion, ein paar Reaktionen gesehen. Was waren dann so die ersten Zeichen, wo ihr das Gefühl gehabt habt, ui, das könnte jetzt nicht leiwand werden, ui, das könnte vielleicht sogar was ganz Schreckliches für Austria Salzburg werden?
Also die ersten 2-3 Tage war brutale Euphorie. Wir haben uns alle gefreut, wir haben uns gedacht, ein Salzburg-Unternehmen, was Besseres kann der Austria nicht passieren. Red Bull sponsert endlich im Fußball was. Und nach ein paar Tagen sind dann die ersten Zweifel aufgekommen, was wollen die das Ganze aber nur übernehmen wollen, damit sie sich den Weg vor der letzten Liga, das quasi die Lizenz von der Austria einhamstern und die Austria benutzen für Marketing, quasi für ihren eigenen Verein. Verein ist ja kein Verein eigentlich, für ihr eigenes Konstrukt. Die ersten paar Tage war halt wirklich voll Euphorie. Wie ich das gehört habe, bin ich in den nächsten Tankstück, fahre mal Red Bull auf, macht dann gedacht, na endlich, wir haben einen super Sponsor, eine Salzburger Firma, das war aber auch, jeder hat sich gefreut. Jeder hat sich gedacht, das geht jetzt wirklich in die richtige Richtung. Wir werden durch Europa fahren, aber es war dann relativ schnell klar, dass die einfach wirklich ihre eigenen Interessen komplett durchsetzen wollen. Und wir haben da mit einer noch verhandelt. Es hat einige Verhandlungsrunden gegeben. Es hat sich die Initiative Violett-Weiß gegründet. Das war ein Zusammenschluss von den aktiven Gruppen und von lose Fans. Halt so. Und wir haben mit denen verhandelt. Und das letzte, allerletzte Angebot für einer waren eine violette Kapitänsbinde und violette Dormundstutz. Und das war für uns absolut inakzeptabel. Man hat die Austria nicht mehr kennt. Spätestens im Sommer, wie die Pressen präsentiert worden sind, da war aber, das war nochmal rot-weiß, du hast von außen nichts mehr kennt. Und wir sind dann noch ein paar Spiele ins Stadion gegangen, aber es war nicht mehr der Verein. Es war für jeden, wir sind dort hingegangen, haben halt noch protestiert und haben halt noch mit denen verhandelt, ob sie noch irgendwie was tun konnte, aber chancenlos. Also,
ja. Hast du jemals mit dem Dietrich Mateschitz persönlich zum Tag gehabt?
Nein, den habe ich nie gesehen oder kennengelernt oder sonst irgendwas. Der war bei den Verhandlungen auch nicht dabei. Mhm. Damals war der Kurt Wiebach und Konsorten waren damals für das zuständig.
Du warst auch bei den Verhandlungen?
Ich persönlich nicht. Der Keiler, der damalige Kapo von unserer Gruppen, war für unser Gruppensprechend quasi.
Ihr habt dann den Entschluss gefasst, quasi auszuziehen, selber was zu machen. Gab es da auch noch andere Szenarien, die als Reaktion denkbar waren? Habt ihr auch noch andere Pläne im Kopf gehabt? Oder?
Nein, also das Einzige war, nachdem wir das Stadion verlassen haben, ich glaube in der 72 Minuten war es damals gegen Austria Wien, wir haben uns eigentlich gleich darauf fokussiert, dass wir den Verein wieder neu gründen, das war für uns klar. Entweder es gelingt uns das oder Fußball ist abgeschlossen. Also irgendwie mit einer weiterzumachen oder was, das war ja sinnlos gewesen. Also es hat nur die zwei Optionen gegeben. Entweder eben Neugründung oder Fußball war es. Das war es mit Fußball jetzt. Und es ist dann eigentlich relativ schnell gegangen mit der Neugründung, mit dem Verein einmal registrieren lassen. Das Lustige war, damals hast du beim Salzburger Fußballverband, wir haben in der allerletzten Liga angefangen, hast du eine Mannschaft melden müssen, da hast du 11 oder 15 Spieler melden müssen, da haben wir lauter Spieler aus dem Feld, da haben wir noch gar keine Mannschaft gehabt, wir haben aber irgendwas für ihre Namen abgegeben, das waren irgendwas für Fanclub-Mitglieder, da bin ich dann auch umgestanden, total verrückt, die kann ich eigentlich überhaupt nicht kicken. Also, ich bin auch mal auf der Kaderliste quasi gestanden.
Aber du hast es zuerst ganz kurz andeutet. Glaubst du, war das auch gelungen, war die Austria nicht im Europacup-Finale gewesen?
Ich glaube nicht, weil dann waren einfach viele Leute nicht Fans geworden, glaube ich. Also das hat die Leute schon dazu bewogen, dass wir das bewahren, die Tradition, dass wir Meister geworden sind, dass wir im Europacup-Finale waren, dass wir das nicht einfach irgendwo Tonne schmeißen können in die Ecke und sagen, das war's. Das hat sicher viel ausgemacht, dass wir dann auch erfolgreich die Austria wieder gründen haben können.
Gehen wir noch ein bisschen auf deine Rolle. Du warst Vorsänger, du hast eine wichtige Rolle gehabt. Bei der Neugründung dann, wie hast du dich da einbracht? Und
ja, es ist halt generell bei der, ich unterteile es jetzt einmal zwischen Austria Alt und Austria Neu, wobei ich das eigentlich ungern unterteile, weil für mich ist das halt ein Verein. Mhm. Das war es, ich sage noch, für mich ist das die Austria. Aber um das jetzt besser zum Tor zu stellen, bei der alten Austria warst du halt irgendwie, du warst halt rein Fan und bei der neuen Austria hat jeder irgendwo mitgearbeitet. Jeder hat irgendwie was gemacht. Angefangen von den Schnitzelsemmeln verkaufen im Stadion oder damals am Platz, halt, das Stadion haben wir ja noch ganz gehabt, bis zu, der andere war Spieler, der andere, jeder hat irgendwie seine Aufgabe gehabt. Ich habe mein Hauptaugenmerk immer, ich bin immer Vorsänger geblieben, ich bin nie in den Vorstand gegangen oder sonst irgendwas, weil ich der Meinung bin, dass ich einfach das, die Position ist, wo ich der Austria am besten helfen kann. Das ist das, was ich immer gemacht habe, das ist die Position, wo ich der Austria einfach am besten helfen kann. Aber es hat, wir haben viele Leute im Vorstand immer gehabt, auch von unserer Gruppen, von den Tough Guys, viele fähige, gute Leute. Aber ich habe meine Position immer in der Kurve gesehen, obwohl es natürlich anders involviert warst wie damals bei der Sommer bei der alten Austria, wo du halt nur Fan warst, aber du arbeitest halt mit, du packst halt an. Wir haben uns damals im Namen der eigene Tribüne aufgebaut, mit ein paar Stufen, wie die Tribüne abbrennt ist. Und wie gesagt, du bist näher dabei gewesen wie bei der unter Anführungszeichen alten Austria.
Ist da dann, also oft sind ja die Fankurven auch das Kritischste, was Vereine haben. Das ist natürlich dann schwierig, wenn man quasi im Verein wichtige Funktionen hat und am Wochenende in der Kurve steht.
Naja, wir diskutieren ja auch mit den Leuten, was bei uns im Vorstand sind. Natürlich jetzt nicht außen, aber auch nach innen gibt es schon Diskussionen. Manchmal schlagt sich das Ganze halt mit der Kurven und Verein. Das sind halt, ist halt manchmal, aber wir haben es immer geschafft, dass wir da einen guten Weg finden. Und die Leute oder viele Leute, was im Vorstand sind, die verstehen ja, die wissen, wir Fans ticken. Das ist ja unser großer Vorteil.
Aber hat es da mal eine Phase gegeben, wo so ein bisschen der Unmut sehr groß war und das auch über die Kurve quasi dem Verein
geteilt wurde? Das hat schon gegeben. Das war, wie wir aufgestiegen sind, in die zweite Liga, da haben wir einige Leute oder sehr viele Leute von außen dazugeholt im Vorstand. Da waren fast keine Fans mehr drinnen. Wir haben uns damals gedacht, das ist der richtige Weg, du musst Leute von außen holen, sonst schaffst du den Sprung in den Profifußball nicht. Und es war damals ein Fehler. Wir müssen auch in Zukunft schauen, dass zwar externe Leute dazu holen, das ist wichtig, aber immer noch Leute im Vorstand haben, die was aus den Fangruppen kommen, damit sowas auch nicht mehr passiert. Gell? Der ganze Konkurs und so, da waren eigentlich großteils nur mehr Leute am Werk, die was nicht aus der Fanszene kommen. Und da müssen wir halt in Zukunft auch schauen, dass das, wie gesagt, halt schon externe Leute holen, aber nicht nur mit externen Leuten besitzen, damit halt immer ein paar Leute im Vorstand sind, die wirklich aus der Kurve kommen, die wissen, wie die Leute ticken, was die Leute verlangen, was die Leute erwarten von einem Verein, von einem Mitgliederverein, vor allem wie wir es jetzt sind. Ja.
Du sprichst ja diese Krise 2016 bis 2018 eigentlich an. Wie hast du das erlebt auch?
Ja, also es war eine irrsinnig schwierige Zeit. Die Freiheit auf die zweite Liga war so groß. Ich muss zugeben, da war der Druck für den Vorstand schon immens. Gell. Jeder hat erwartet, dass wir aufsteigen. Das letzte Spiel in Kitzbühel, da waren tausende Austrianer mit. Der Platz, wir sind in den Platz reingestürmt. Das war eine Feier dort. Das war einfach nur irrsinnig geil, dass wir das geschafft haben. Das war für mich Genugtuung gegenüber von Red Bull, gegenüber von allen Leuten, die was in Salzburg hassen. Wir haben es geschafft, wir sind im Profifußball. Und dann nach zwei, drei Monaten ein ernüchternder Schlag mit dem Konkurs. Natürlich, die Leute waren natürlich schwierig, die was das, aber es hat auch irrsinniger Druck, muss man fairerweise auch sagen, auf den Vorstand gelastet. Es hat jeder erwartet, dass wir in die zweite Liga aufsteigen. Und die Infrastruktur war absolut nicht bereit zu dem Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Leute haben aber trotzdem erwartet, dass wir aufsteigen.
Ja. Und trotzdem ist in diesen Jahren eigentlich so die Fanbasis da geblieben. Trotzdem habt ihr es geschafft, quasi, dass ihr euch da daran nicht
aufreibt. Das ist was, auf was ich wirklich stolz bin, muss ich ehrlich sagen. Weil bis zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben wirklich eine solide Fanbasis. Es gelingt uns, obwohl es schwierig ist, das gebe ich zu, aber es gelingt uns halt immer wieder, dass neue Leute in die Kurven kommen, zur Austria generell kommen. Wir haben unseren Schnitt zwischen 1.000 und 1.500 Leute in der Regionalliga. Und das Geile ist, wenn du ein großes Spiel hast, dann merkst du, es würden noch mehr Leute kommen. Also Punkt. Sprich, wenn wir aufsteigen würden in der zweiten oder in der Bundesliga, dann würden sehr, sehr viele Leute wieder zurückkommen. Aber du, das ganz Schwierige ist, du schaffst ja keine 5, 6, 7.000 Leute in einer Regionalliga, die kommen da aber nicht. Das schafft keiner. Und darum bin ich mit den 1.500 Leuten, was wir so haben bei unseren Spielen in der Regionalliga, sind wir in Österreich wirklich absolut top. Und was die Kurven betrifft, wir sind nach 18 Jahren, nachdem wir jetzt von der Bundesliga weg sind, immer noch eine Top-Kurve. Natürlich, du kannst dich nicht mit Rapid oder Sturm messen, weil es fehlen einfach die Spiele, es fehlt das Stadion. Es ist schlichtweg gar nicht möglich, dass du mit denen in einer Liga bist, sage ich jetzt einmal kurventechnisch. Aber was positiv stimmt, ist, ich weiß, sobald wir weiter oben spielen würden, das merkst du bei den Spielen, bei den Cup-Spielen, die Leute würden kommen und das Potenzial ist absolut da. Und wie gesagt, ich glaube, der schwierige Grad ist uns absolut gelungen, dass man trotz in den Niederungen des heimischen Fußballs, dass wir immer noch eine der Top-Kurven in Österreich sind. Das kann man schon sagen.
Ihr schreibt dann auf eurer Website von Sanierung und Konsolidierungsjahren, die danach gefolgt sind. War das nicht schwer im Unterhaus quasi auch, dass nicht die Luft ausgeht?
Ja, total. Es war sehr, sehr schwer. Wir sind dann abgestiegen, wir sind dann in die Regionalliga und von der Regionalliga in die Salzburger Liga auch noch oben. Und es war irrsinnig schwierig. Du hast dann keine Auswärtsfahrt mehr gehabt, du warst nur mehr im Bundesland. Ach, und dann diese blöde Reform von der Regionalliga noch, dass du dich zuerst qualifizieren musst, damit du in Tirol in Vorarlberg spielst. Das ist ja der Inbegriff eines Fans, die Auswärtsfahrt. Auf das freust du ja schon weitaus mehr wie aufs Heimspiel, sage ich jetzt einmal. Du sitzt mit deinen Spätzeln im Bus, du fährst auswärts, du fährst nach Vorarlberg, du verbringst Zeit mit deinen engsten Freunden im Bus und das hat einfach total gefällt. Auf alle Fälle, das war eine schwierige Zeit, aber wir haben es durchgestanden und das macht mich sehr stolz. Weil ich glaube, viele andere Kurven hätten, war dann wirklich der Ofen aus gewesen und das ist halt dann auch gelungen und das ist halt aus der Salzburg bis heute.
Aber wie habt ihr das dann auch geschafft quasi? Habt ihr dann quasi auch Events organisiert? Genau. Es gibt diese Fanfreundschaft nach Italien. Erzähl ein bisschen, was waren da so Schritte, wo du sagst, das war ganz wichtig.
Du hast halt gezielt. Du bist mit der Lokalbahn zum Auswärtsspiel gefahren, obwohl nur die Anreise kurz war. Du hast halt irgendwie Jubiläum hast ausschweifend gefeiert. Du hast halt die Highlights selber gesetzt. Sportlich waren keine Highlights da. Wir sind, wie du schon angesprochen hast, eben die Freundschaft nach Italien, die sind für uns, also Paletta und Udine ist für uns einfach absolut die Top-Freundschaften. Bei uns in der Gruppe und ich traue mir auch sagen, in der Kurven. Vor allem Balletta, da haben wir jetzt letztes Jahr ein Freundschaftsspiel organisiert, da sind wir in einem Flugzeug runtergeflogen. Ich meine, was für ein regionaliger Verein fährt so hin? Wir waren da mit 350, 400 Leuten unten insgesamt und haben die Freundschaft gefeiert. Und das war ein Riesenerlebnis. 7.000, 8.000 Leute waren im Stadion, es war ausverkauft. Wir haben einen Giro di Campo gemacht mit den Fahnen ums Viertel. Das war immer mein großer Traum, das in Italien einmal zu miterleben. Und jetzt waren wir Teil von dem Ganzen. Das ganze Stadion hat uns zugejubelt. Vor allem das Spiel in Balletta unten kommt für mich gleich nach dem Europacup-Finale. Das war für mich persönlich ein so ein großes Spiel, obwohl es sportlich eigentlich komplett unbedeutend war. Aber wie wir da runtergefahren sind, wie wir in der Stadt empfangen worden sind, die ganze Stadt hat vor dem Spiel gemusst, der Bürgermeister hat uns begrüßt, das Stadion war ausverkauft. Diese Freundschaft und diese Bruderschaft, die uns dort entgegengekommen ist, das ist einmalig und war für jeden, der da unten war, ein einmaliges Erlebnis. Auf der Straße, jeder wollte einen Schal tauschen und es war ein Riesenfest, aber es war für mich eines der schönsten Momente nach dem Europacup-Finale. Oder vielleicht sogar mit dem Europacup-Finale. Paletta ist für mich aber auch hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Das war die erste Freundschaft nach Italien. Da waren wir zum ersten Mal 2000 unten. Da waren sie in der vierten Liga, in der Serie D gegen Taranto waren wir da unten. Und ich bin da unten gestanden, habe den Mund offen gehabt und habe nicht mehr geschaut, was in einer vierten Liga da unten abgeht.
Hast du das eingefädelt damals oder wie ist das überhaupt?
Die Freundschaft zum Paletta, ja. Es hat damals die italienische Zeitschrift Supertifo gegeben. Die haben wir natürlich immer bestellt und in Österreich hat dann abgeholt. Und damals war ja Internet und Facebook, die einzige Möglichkeit, dass du gesehen hast, was in Italien tut, war, dass du dein Super-Tifo geholt hast. Da sind, waren die ganzen Fotos drin, von die, ja gut, ich habe mir das Heftel bestellt und da hat es so Spalten gegeben, Scambio, Acquisto, also Suche und. Mhm. Und dann habe ich damals mit Cosimo, damals mit einem Fan von Paletta, einen Schal tauscht und Fotos tauscht und Pickel tauscht und ja, und dann hat er mich gefragt, ja komm zum Arbeit zu einem Spiel. Da dachte ich, ja geil, da fahren wir mal runter. Und das war echt dann der Startschuss von der Freundschaft. Da waren wir dann gegen Taranto 2000 im April das erste Mal unten in Paletta. Und das war echt der Startschuss der Freundschaft. Und so ist man sich halt, besucht man sich halt jährlich 2, 3, 4 Mal. Und das ist auf die Distanz schon gut. Das sind immerhin 1200 Kilometer. Und vor allem die Anfangsjahre, sind wir, da war nichts mit Ryanair, Obi fliegen oder sonst irgendwas. Da sind wir wirklich immer mit dem Auto, mit dem Neinsitzer oder mit dem Zug runtergefahren.
Jetzt vielleicht nur ein blöder Vergleich, aber meine, diese Zeit, wo es bei euch da so schwer war nach dem Konkurs auch, das war die Zeit, wo Red Bull Salzburg dann einmal im Europa League Halbfinale war, auch gegen, also durchaus namhafte Gegner gewonnen hat. Warum glaubst du, ist es Red Bull nicht gelungen, so einen Hype zu erzeugen, wie das der Austria damals 1993, 1994 gelungen ist?
Ja, das hat meiner Meinung nach mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist sicher die Identifikation. Es ist ja halt ein Firmenverein, Verein ist das falsche Wort, ein Firmenkonstrukt. Bei der Austria war es ja damals das halt, wie kann ich es ein bisschen erklären, aber das ist halt wirklich echter Verein und keine Firma, was du da unterstützt. Das, der zweite große Punkt ist sicher, wenn du schaust, wenn du die Mannschaft auf dem Foto da hinten anschaust, da waren ja die meisten Salzburger oder Österreicher zumindest. Und schau dir einmal eine Aufstellung von Red Bull an, die kommen irgendwo von Ghana, von einer Akademie oder sonst irgendwo her. Also die Identifikation zu der Mannschaft war damals eine ganz andere wie jetzt. Das sind meiner Meinung nach die zwei Hauptgründe.
Und wenn du dann einen Adi Hütter auf dem Foto siehst, was denkst du da?
Super Tag gegen Sporting Lissabon. Nein, ja, ich denke mir bei allen eigentlich das Gleiche. Ich freue mich, wenn ich so ein Foto mal anschauen kann. Leider war es damals ein bisschen enttäuschend von dem einen oder anderen, von der 94er Mannschaft. Das hat sich eigentlich keiner klar für uns deklariert. Sie haben halt auch, wie so viele andere Leute in Salzburg, aber auch die Chance, wahrscheinlich aus ehrener Sicht die Chance gesehen, wo ein Red Bull einsteckt, was das für Möglichkeiten für Salzburg ist und. Wir haben halt das anders gesehen. Wir haben es halt wir wollten nicht den Verein einfach den sterben lassen. Für uns war das einfach die Priorität und nicht die Liga, wo wir spielen. Da hätte man sich halt von dem einen oder anderen mehr erwartet, dass sie sich vielleicht.
Von dem konkret, von der Frage?
Ja, vor allem damals, ich meine, von den Heimo heute trifft, habe ich ein ganz gutes Verhältnis zu ihm, aber damals war der Heimo halt wirklich eine Galionsfigur. Wir haben eine Choreo für ihn gemacht und damals hätten wir uns halt von ihm wahrscheinlich mehr Unterstützung erwartet. Er war halt auch auf Red Bull-Schiene. Wobei, wie gesagt, wenn ich am Heiz hier, also da ist überhaupt das ist für mich ein abgeschlossenes Thema. Also ich freue mich, wenn ich sehe, was ich jetzt, also wenn ich sehe, verbinde mit ihm großteils die positiven Sachen, was ich mit ihm verbinde, eigentlich muss ich sagen. Damals waren wir halt enttäuscht.
Ja, jetzt ist die Austria wieder besser unterwegs. Der Aufstieg ist möglich. Zurück in den Profifußball. Ganz große Frage ist, glaube ich, auch die Stadionfrage. Wie ist da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir alles probieren, dass wir Max Klan fit für die zweite Liga kriegen. Also es finden einige Umbauarbeiten gerade am Platz statt, dass wir finanziell das ca. 1,5 Millionen Euro Budget zusammenbringen. Das wird auch noch schwierig werden. Aber wir arbeiten alle fest dran. Also auch die Fans unterstützen den Verein, was die Umbauarbeiten betrifft.
Wie ist der Verein jetzt finanziell aufgestellt?
Ich glaube, aktuelles Budget sind ca. 500.000 Euro. Und 1 Million müssen wir noch zusammenkriegen.
Aber ich meine auch so, kommt der Großteil des Gelds noch immer aus irgendwelchen Fan-Namen,
ja, also das auf alle Fälle.
Oder gibt es?
Also die Mitgliedsbeiträge zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, nur von Fans getragen, aber sehr viele Sponsoren sind halt auch, die was halt irgendwie was sponsern, sind halt irgendwie auch, sind von Fans quasi auftrieben worden, sage ich jetzt einmal, oder Kernfirmen, was Fans halt Kern. Also die Fans steuern immer noch einen guten Teil des Budgets bei. Sicher nicht alles, aber den unseren Präsidenten Klaus Salzmann muss man da sehr positiv erwähnen. Der hat sich ja einiges bewegt bezüglich Sponsoren, muss man ganz offen ehrlich sagen. Also ohne den war der Aufstieg jetzt überhaupt kein Thema. Der Klaus macht absolut Spitzenarbeit. Und auch der Oppen oder David, den muss ich auch sehr, sehr positiv erwähnen, weil der David kennt den Verein wie kein anderer, der ist absoluter Topmann.
Aber ist mit solchen Voraussetzungen Profifußball überhaupt möglich? Oder riskiert man da zu sehr wieder auf die Schnauze zu fliegen?
Also ich glaube, dass wir aus den Fehlern gelernt haben. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Also auf Biegen und Brechen werden wir sicher nicht in die zweite Liga aufsteigen. Davon bin ich überzeugt. Also für das wird sich der Vorstand sicher nicht hinreißen lassen. Also wenn es nicht möglich ist, dann ist es halt heuer nicht möglich. Aber wir werden trotzdem alles versuchen. Also ich bin trotzdem noch positiv, dass es gelingen könnte. Und allein schon der Gedanke, dass möglich wäre, gibt uns als Kurve natürlich irrsinnig wieder Impuls, muss ich ehrlich sagen. Wenn man es wie die letzten Jahre warst, du steigst eh nicht auf und du musst trotzdem liefern, du musst jedes Spiel eine gute Stimmung machen, du musst Choreos hier zaubern, dann ist es halt schwierig. Aber es ist uns immer gelungen und das ist halt Austria Salzburg. Also das gelingt sicher nicht viel.
Jetzt komme ich nochmal zu diesem Stadionthema zurück, auch längerfristig gesehen. Gab es immer wieder so zu lesen, dass die Stadt oder die Politik eigentlich nicht viel Interesse hat, dass die Austria Stadion kriegt oder dass ein Austria Stadion entsteht?
Das stimmt leider. Das ist, ich würde jetzt einmal sagen, trotz der guten Performance in Grödig von uns, unsererseits, wo wirklich das nennen wir es mal Derby, gut über die Bühne gelaufen ist. Wir haben aber auch einen schlechten Ruf. Die Politik unterstützt uns leider überhaupt nicht, was ein neues Stadion betrifft. Wir hätten einen mit Marc Seicher, einen, der was das Stadion finanzieren wird, zum Beispiel beim Messegelände, würde ein Stadion über Wohnungen am Dach finanziert werden. Das nimmt die Stadt leider überhaupt nicht auf. Wir haben überhaupt kein Lobby in der Stadt. Ich kann es nicht beweisen, aber meiner Meinung nach hängt das einfach schon mit Red Bull zusammen, weil die Stadt aber auch mit Red Bull zusammenarbeitet und ist aber auch nicht gewünscht in Salzburg als zweiter Verein. Ich sage das ganz offen und ehrlich, ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, dass es so ist. Dann wird wieder eine Kaserne an Red Bull verkauft oder die arbeiten einfach zusammen. Es ist nicht erwünscht, dass in Salzburg ein zweiter großer Verein sich etabliert und da werden wir blockiert von hinten bis vorne. Ich sage das so offen, weil es auch meine Meinung ist.
Trotzdem glaubst du, dass es Austria Salzburg im Profifußball wieder geben wird? Und zwar bis in die Bundesliga.
Ja, das muss unser Endziel sein, ganz offen und ehrlich. Für das haben wir die Austria gegründet. Und solange wir atmen, muss jeder von uns an dem Ziel arbeiten.
Du bist jetzt schon seit 28 Jahren Vorsänger.
Ja.
Der längst dienende Vorsänger in Österreich von einer großen Kurve. Wie lang machst du das noch?
Puh, gute Frage. Also die Stimmerl sind ein bisschen... ein bisschen angeschlagen schon. Das wird, glaube ich, nichts mehr werden in dem Leben mit einer guten Stimme, aber nein, also solange ich motiviert bin, mache ich das noch weiter, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja auch mit Jansko einen guten Partner an meiner Seite und wir sind da gut aufgestellt und solange ich das in mir gespürt, dass ich noch was bewegen kann und werde ich das weitermachen. Ich habe mir jetzt da kein Zeitlimit gesetzt, weder 30 oder 31 oder 5, ich weiß es einfach nicht.
Oder Bundesliga-Rückkehr?
Nein, keine Ahnung. Also, solange die Motivation da ist, mache ich das. Ich bin immer noch überzeugt von dem, was ich mache. Und ja, und wenn ich aufhöre, geht die Welt auch nicht unter, weil wir haben da wirklich gute junge Leute, die was wirklich gut drauf sind.
Das war ein Gespräch mit Alexander Salvatore, dem Vorsänger der Austria aus Salzburg. Und das war der Palestra-Podcast Ausgabe 60. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballesterer Podcast. Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.